Hallo, ich bin Tobi vom 96-Podcast Vorwärts nach weit. Am 23. Februar sind Bundestagswahlen. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut in unserer Demokratie. Dadurch können wir direkt Einfluss nehmen auf die Politik in unserem Land. Außerdem garantiert uns unsere Demokratie Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit. Sie sorgt dafür, dass wir demonstrieren dürfen. Sie steht für Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit. All das geht es zu bewahren und zu beschützen. Deshalb, gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
No.
Go.
No.
Go.
Der Fußball-Podcast
über Rapid
und die Austria.
Hallo und herzlich willkommen, hier ist NoGo mit Episode 145. Servus Stefan.
Hallo Markus. Episode, ja. Sagst du. Normalerweise sagst du immer Ausgabe, oder?
Ja, oder Folge.
Oder Folge, ja.
Bisschen abgewandelt.
Episode, ja, das ist, glaube ich, ganz neu.
Ja, alles offen.
Ja.
Heißt heute, wir gehen auf die diversen Themen as usual rund um Rapid und die Austria natürlich ein. Und Stefan, wir müssen leider mit einem Thema starten, das alles andere als erfreulich ist.
Genau. Es wurde heute Morgen, also am Aufnahmetag, heute in der Früh bekannt gegeben, dass Guido Burgstaller verprügelt worden ist, sich einen Schädelbasisbruch zugezogen hat und im Spital bleiben muss vorerst. Wie es mit ihm weitergeht, auch sportlich, steht natürlich jetzt in den Sternen. Und wir wünschen Ihnen auf diesem Wege auch alles Gute und gute Besserung.
Genau, gute Besserung. Ja, ich denke mal, sportlich wäre natürlich toll, wenn in diese Richtung auch nochmal wieder was gehen wird, weil so ein Abschied kann und darf sich natürlich niemand wünschen, aber erst aus persönlicher Sicht, denke ich mal, vor allem einfach Victor, er ist ja noch jung, für einen Fußballer vielleicht schon im fortgeschrittenen Alter, aber prinzipiell noch jung. Und denke mal, gerade hier gesundheitlich natürlich alles Gute, alles Liebe, dass er und seine Familie eigentlich wie gewohnt weiterleben können und da nichts irgendwie hängen bleibt. Denke mal, das ist das Allerwichtigste. Und da ist es ganz toll natürlich, oder für uns ja irgendwo auch selbstverständlich, dass wir da, obwohl wir in den Farben natürlich getrennt sind, hier zusammenhalten. Auch die Austria hat es heute schon offiziell über ihre Kanäle gepostet und gute Besserung gewünscht. Und wir finden beide, dass es sehr positiv ist und dass diesbezüglich in eine gute und richtige Richtung geht. Und leider ist natürlich dieser gewaltsame Akt gegen ihn komplett zu verurteilen. Und wir hoffen, dass vielleicht einige andere den schlimmen Anlassfall nehmen, um vielleicht auch halt nochmal über gewisse Sachen nachzudenken.
Genau, also Gewalt hat weder im Fußball noch was verloren, noch beim Fortgehen, noch irgendwo anders. Eine gewaltfreie Welt wäre so eine schöne Welt.
Ja, und wir versuchen natürlich unseren Mini-Anteil dazu zu leisten, dass es wir auf sportlicher Sicht oder im Umfeld von Rapid und Austria wenig die Hitze rausgenommen wird aus der ganzen Geschichte und wollen jetzt dann zu den sportlichen Themen beziehungsweise jenen Themen gehen, die rund um die Austria jetzt dann eben auch zuletzt zum Fokus standen, Stefan.
Genau, also sportlich ist man ja auf Wolke 7 und quasi Vize-Winterkönig geworden und jetzt ging es ja noch um diese ominöse Frist am 14.12., wo ja die Austria bekannt geben wollte, dass die Anteile von Jürgen Werner zurückgekauft werden. Das wurde auch bekannt gegeben und zwar via Medien hat man verlautbart, dass man die Anteile von Jürgen Werner zurückkaufen wird. Im Zuge eines Stadion-Deals, und zwar das Stadion soll jetzt die Stadt Wien kaufen. Peter Hacker ist da letzte Woche vorgeprescht. Peter Hacker ist der Sportstadtrat der Stadt Wien und somit auch für das Thema Fußball verantwortlich. Die Stadt Wien strebt jetzt an, die Generali-Arena zu übernehmen, zu kaufen und die Austria dort als Hauptmieter weiter spielen zu lassen. Das heißt, Das Austria-Logo bleibt am Stadion, der violette Kunstrasen bleibt. Das wurde schon bestätigt seitens des Stadtrats, aber das Stadion soll geöffnet werden für andere Sportarten. Die Vienna Vikings hatten da zum Beispiel schon Footballspiele. Ich glaube, das soll in weiterer Zukunft dann auch wieder stattfinden. Da war ja die Austria aufgrund der Rasenqualität nicht immer ganz happy, aber da wird man in Zukunft dann jetzt nicht mehr viel mitzureden haben, sollte dieser Deal über die Bühne gehen. Auch für die Länderspiele, vor allem für die Frauenländerspiele, soll das Stadion geöffnet werden. Und andere Sportarten sollen einfach in der Generali Arena auch stattfinden können und nicht nur Fußball. Hauptmieter oder Hauptmieterin wird auf jeden Fall die Austria bleiben. Und ich bin gespannt, was der Thiel bringt. Peter Hacker hat heute Montag, 16.12. nochmal über die sozialen Medien eine Zusammenfassung aller Infos gepostet und hat nochmal betont, dass jetzt erst einmal der Zeitpunkt gekommen ist, um überhaupt den Gemeinderat zu informieren, also quasi das Wiener Parlament zu informieren, was da jetzt Sache ist und was man vorhat. Die SPÖ hat gemeinsam mit den Neos die Mehrheit im Wiener Gemeinderat. Das ist anscheinend in der Koalition schon abgesprochen, dieses Projekt. Also um eine Mehrheit braucht man sich da keine Sorgen mehr machen. Man will nur das Stadion übernehmen und nicht den Fußballverein. Der Preis wird noch ermittelt, da wird es ein Wertgutachten geben. Die Stadt Wien hat ja den Bau der Generali Arena auch schon unterstützt. Das heißt, da wird man auch noch sehen, was da vielleicht von einem Wert des Stadions abgezogen wird. Also man wird wahrscheinlich diese 40, 45 Millionen Euro, die man sich da von Seiten der Austria gewünscht hat und immer wieder in den Medien kommuniziert hat in den letzten Monaten, nicht bekommen. Man wird da wahrscheinlich einige Millionen abziehen müssen. Und er begründet den Kauf der Generali Arena damit, dass das Stadion ein bedeutendes Stück Wiener Sportgeschichte ist. Und das soll für alle Wienerinnen und Wiener da sein und da sollen keine Investoren aus dem Ausland reinkommen, die dann mit dem Stadion machen können, was sie wollen. Und im Worst Case hätte dann natürlich die Austria auch ohne Stadion dastehen können. Jetzt hat sich ja dann letzte Woche noch aus dem Dunstkreis des Viktor Orbáns eine Person gemeldet, die Anspruch oder nicht Anspruch, sondern Interesse gezeigt hat an dem Stadion. Und da ist dann anscheinend sind dann die Alarmglocken bei der Stadt Wien losgegangen und man hat sich dazu entschlossen, das Stadion zu kaufen. Was heißt das jetzt für die Austria? Man weiß das alles nach wie vor nur aus den Medien. Man weiß auch nur aus den Medien, dass man den Jürgen Werner, dass man die Anteile des Jürgen Werners oder der WTF-Gruppe, also das ist ja die Werner Investment-Gruppe, kaufen will, weiß man aus den Medien. Offiziell hat sich da niemand noch geäußert dazu. Aber in einem ORF-Interview hat der Jürgen Werner gesagt, dass er nicht daran denkt, aufzuhören als Sportvorstand, kann diese zwei Sachen anscheinend gut trennen. Das hat er auch in Sport, in Talk und Tore auf Sky am Samstag vor einer Woche so noch einmal betont, dass er da überhaupt keine persönlichen Animositäten empfindet, wenn man ihm die Anteile abkauft. Er hat sie gut verzinst, er macht einen Gewinn, er ist dann auch zufrieden. Das hat er sich halt auch mit rein verhandelt. Und er trennt schon das Amt des Sportvorstands mit jenem des Investors. Da hat er sich schon auch taktisch positioniert. Dann ist schon einer breiten Öffentlichkeit bekannt gegeben worden, dass er sich das durchaus vorstellen kann. Und vielleicht war das auch ein bisschen eine Hilfe für Präsident Golovitzer und Finanzvorstand Zakicek. Und des Weiteren hat Werner auch betont, dass er mit dem Präsidenten Golovitzer und mit dem Finanzvorstand Zakicek sehr gut zusammenarbeitet und keine Probleme hat und sie alle an einem Strang ziehen, dass die Unruhestifter andere Personen im Verein sind. Namen hat er da natürlich keine genannt, aber es wird da schon die Gegner eines Jürgen Werners geben. Er denkt, wie ich vorher schon erwähnt habe, gar nicht daran aufzuhören. Und schon gar nicht in Zeiten des sportlichen Erfolgs, jetzt wo man die ersten Früchte sehen kann, ernten kann. Also ja, mal sehen. Die Finanzzahlen wurden ja auch veröffentlicht von der Austria. Die schauen jetzt zwar aufgrund dieses Einmaleffekts, weil die Bank Austria anscheinend einen Kredit gestundet hat, recht gut aus. Fakt ist trotzdem, dass der Personalaufwand gestiegen ist und dass der Umsatz aber jetzt da, wenn man den Einmaleffekt abzieht, oder die Erträge, der Umsatz ein bisschen gesunken ist. Das heißt, man ist noch immer nicht positiv, wenn man dann das Eigenkapital noch dazu rechnet, den Personalaufwand dazu rechnet. Man wirtschaftet noch negativ. Das heißt, man braucht diesen Stadionverkauf wie ein bisschen Brot. Man soll dann nach dem Stadionverkauf, das hat man auch lesen können, schuldenfrei sein. Trotzdem man dem Jürgen Werner die Anteile abkauft. Das heißt, der Verkauf trägt auch zur Finanzierung der Wiener Austria bei und zur Rehabilitation der Finanzzahlen. Ja, mal schauen, ob das alles aufgeht. Wie gesagt, es sind viele Informationen derzeit, die nur in den Medien sind, noch wenig offizielles. Zitate, die nur in den Medien aufgetaucht sind und nicht auf offiziellen Austria-Kanälen. Also mal sehen, was da jetzt noch auf uns zukommt, und wir halten euch auf jeden Fall am Laufenden.
Das ist fix. Stefan, von außerhalb hat es ja so ein bisschen geheißen, die Austria lebt, in Klammer, weiterhin über ihren Verhältnissen, also mit diesen Zahlen, wenn diese, so wie du erklärt hast, diesen Einmaleffekt nicht gegeben hätte. Also es braucht, so wie du gesagt hast, wie ein bisschen Brot, den Start und Verkauf, aber eben um mit den derzeitigen Personalkosten das weniger zu refinanzieren können, dringend sportliche Erfolge, ja, und damit einhergehenden Einzug eigentlich in europäische Wettbewerb bzw. Transfererlöse.
Genau, das ist zu wenig derzeit. Ich meine, man braucht jetzt nicht unbedingt Transfererlöse, meiner Meinung nach, wenn man zum Beispiel genügend Sponsoren findet, die da Geld zuschießen und die Austria sponsern. Das ist derzeit halt auch zu wenig der Fall anscheinend. In den Medien war zu lesen, dass sich der Jürgen Werner nicht an Abmachungen hält oder an seine finanziellen Vorgaben und trotzdem zu teure Spieler engagiert. Das kann ich jetzt von außen nicht beurteilen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich denke mal, wenn er als Sportvorstand weitermacht, dann wird er nicht so schlecht wirtschaften in seinem Rahmen. Also man muss da ganz, ganz vorsichtig sein mit allem, was man da liest in den Medien derzeit, beziehungsweise auch auf den verschiedenen Sportseiten. Jeder will seine Story haben und jeder interpretiert da ein paar Eckdaten immer wieder ein bisschen anders. Ja, Fakt ist, dass der Personalaufwand gestiegen ist. Von 2021-22 in der Saison lag er bei 12,6 Millionen Euro und ein Jahr später bei 14,5 Millionen Euro und jetzt ist schon fast bei 14,6 Millionen Euro. Das heißt, er ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Der Spielerkader ist teurer geworden. Der Staff ist jetzt nicht viel kleiner geworden anscheinend. Man darf halt nicht vergessen, man hat jetzt auch eine Frauenmannschaft. Man hat eben die Young Violets. Man hat drei Profi, die man hat auch bei den Frauen ein bisschen aufgerüstet. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Frauen in der AG auch da mit oder ob das jetzt nur die Herrenmannschaft betrifft. Da bin ich jetzt überfragt, muss ich sagen. Aber auf jeden Fall hat man zu viel Personal, zu wenig Transfererlöse, zu wenig Sponsoren. Man muss da einfach umdenken und schauen, wie man da wirtschaftlich wieder in sicherere Gewässer kommt. Das Potenzial ist da, das Stadion ist nahezu voll. Der Fanzuspruch ist da, der Ruf der Austria ist ein guter, viel junges Publikum im Stadion. Also man hat da schon auch einen Verein geformt in den letzten Jahren, der auf jeden Fall attraktiv dasteht. Derzeit, ich weiß, es ist jetzt auch nur eine Momentaufnahme, aber sportlich auch sehr attraktiv. wenn man sich jetzt für einen Europacup-Platz qualifiziert, dann könnte es auch so ein bisschen wieder zu einem Selbstläufer werden, weil man dann internationale Einnahmen hat, weil man dann wahrscheinlich auch bessere Spieler bekommt, weil man dann wahrscheinlich auch die Spieler, die man jetzt hat, besser in der Auslage positionieren kann und damit auch Transfererlöse schaffen kann. Also ich glaube natürlich, dass man einen kompetenten Sportvorstand braucht, einen super Finanzvorstand, der den Verein da wieder auf gesunde Beine bringt, aber in Wahrheit liegt auch ein bisschen die Antwort auf den Platz und je erfolgreicher die Mannschaft performt oder die Mannschaften und Frauenschaft performen, desto einfacher wird es auch für die Finanzkennzahlen.
Gut, wenn es okay ist, fasse ich nochmal kurz zusammen. Du sagst mal, ob ich alles bitte korrekt verstanden habe. Option von Austria ist gezogen, um Jürgen Werner auszulösen als Investor bzw. seine Gruppe. Und der Betrag muss jetzt dann bis 31.01. dann aber erst gezahlt werden. Punkt 1. Jürgen Werner soll Sportvorstand bleiben, egal ob es tatsächlich zu dieser Rauskaufung kommt oder nicht. Das Stadion soll von der Stadt Wien gekauft werden. Preis wird man noch schauen, wird jetzt erst noch bewertet, danach muss es bei der Stadt Wien durch die Gremien gehen, aber auch die Austria muss dann nochmal final zustimmen. Und das Einzige, was sich jetzt im Manager personelltechnisch irgendwie bis jetzt verändert hat, ist, und das mit Sicherheit auch unabhängig davon, sage ich jetzt mal, ist, dass Sebastian Brödl aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist und jetzt beim ÖFB angeheuert hat.
Genau, das hast du jetzt nicht zusammengefasst, sondern die Information hast du jetzt neu gegeben. Weil, ja, das habe ich nicht gesagt, ist dort dann für die Jugendarbeit zuständig, für den Nachwuchsteams zuständig, Sebastian Brödl, und scheidet aus dem Aufsichtsrat aus. Aber das hat jetzt nichts zu tun mit den Anteilen per se. Aber sonst sehr gut zusammengefasst.
Gut, freut mich, dass ihr alles auf den Punkt bringen konntet. Und aus kadertechnisch, weil du gesagt hast, er ist groß oder wie auch immer, da gab es aber auf jeden Fall jetzt auch schon eine Abgangsmeldung.
Cristiano wird den Verein verlassen, wird zurückkehren nach Brasilien, hat sich in der Kampfmannschaft nicht richtig durchsetzen können, waren sicher auch sprachliche Probleme. Ich glaube schon, dass das ein Spieler ist, der auch Potenzial hat, aber in Wahrheit ist es derzeit ziemlich schwer, in das Team sich reinzuspielen, weil da Stefan Helm einfach seine erste Elf gefunden hat. Und ja, Cristiano ist weg, Matteo Meissl ist mit dem GAK in Verbindung gebracht worden, hat auch sehr wenige Einsätze gehabt in der Hinrunde. Also mal sehen, wie es da kadertechnisch weitergeht, aber es gibt auf jeden Fall, das hat auch Sportdirektor Ortlechner schon immer wieder in Interviews gesagt, dass halt jetzt derzeit, wie gesagt, die erste Elf steht, die erste Elf eine Bank ist quasi, und dass Spieler mit wenig Einsatzzeit unzufrieden sind und vielleicht im Winter schon eine Veränderung anstreben. Also ja, so leid es mir zum Beispiel um den Matteo Meissl tut, ich sehe ihn jetzt halt auch nur an zweiter, dritter Stelle als Ersatzspieler für die Innenverteidigung.
Aber nachdem ja nach dem letzten Heimspiel auch so ein bisschen gemunkelt wurde, bei unserer Stammtischgruppe, bei dir auch so ein bisschen, dass Marvin Martins das auch sein letztes Match gewesen sein könnte für die Austria, dass jetzt beide auf einmal gehen aus der Verteidigung, wäre irgendwie schon ein bisschen viel, oder sagst du, na, es ist trotzdem alles kein Problem, das aufzufangen?
Jetzt habe ich den Kader nicht auswendig von mir, aber Dragovic, Wiesinger, Plavutic, Galvao und Handel habe ich 5 Leute für 3 Positionen. Ich glaube, das ist schon recht in Ordnung. Da muss schon wieder sehr viel passieren, dass man da in Bedrängnis kommt. Und dann gibt es ja auch noch die Young Violets bzw. Die Kooperationsspieler in Stripfing.
Gut, also wäre aus deiner Sicht verkraftbar, wenn man wirklich glaube beide schon, abgeben, ja, kann.
Okay. Also von mir haben sie das Go, wenn sie wollen. Ich würde es natürlich schade finden, weil ich beide sehr sympathisch finde. Aber ich vertraue da trotzdem auf unsere sportliche Leitung.
Gut, passt.
Gut. Dann euphorisch begonnen, jetzt so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen gelandet, hätte man die Folge vielleicht auch ein bisschen nennen können. Rapid hat jetzt nicht so performt, wie man sich das gewünscht hat als Grün-Weißer in den letzten 5 Spielen.
Ja, das ist richtig. Also ergebnistechnisch ist es definitiv so. Leistungstechnisch war es leider auch oftmals nicht so prickelnd, wie es zeitweise in dieser Saison schon ausgesehen hat. Damit hat man sich jetzt in den vergangenen Wochen doch einiges, was im Sommer hart erarbeitet wurde, irgendwie wieder ein bisschen zusammengehaut. Ich will es nicht so schwarz sehen, wie es vielleicht manch andere tun oder getan haben jetzt schon.
Und das nennt man dann Stefan-Sicht. Immer alles positiv sehen.
Ich sehe nicht, nein, ich sehe es beileibe nicht nur positiv. Wie gesagt, ich stimme dem zu, dass man sich einiges kaputt gemacht hat, wieder, aber deswegen ist jetzt nicht alles scheiße. Ich glaube, wir haben Social Media auch hier und da wiedergegeben. Es ist einfach in Hütteldorf oft so, entweder Himmel oder Hölle. Dazwischen gibt es eigentlich so gut wie gar nichts. Und jetzt sind wir halt wieder mehr im Moment Richtung Hölle unterwegs. Auch jetzt mit dieser schlimmen Meldung rund um Guido Burgstaller auch. Und ich glaube aber, so schlimm wie die Sache ist, dass es der Mannschaft jetzt vielleicht nochmal mit den Entscheidern Push geben wird, jetzt gerade für dieses letzte der Ligaphase-Spiel gegen Kopenhagen, wo sie sagen, okay, jetzt erst recht für den Burgi hauen wir nochmal alles rein, holen diese Punkte, sodass wir da sicher schon in der nächsten Runde mit drin sind und vielleicht ist er da dann schon wieder fit oder in der nächsten Phase da drauf dann irgendwie fit, und um dann auch nochmal mit dabei sein zu können, um auch internationalen würdigen Abschied zu bekommen. Aber wie ich im Vorfeld gesagt habe, wichtigste ist für ihn die Gesundheit, und jetzt Verein ist trotz allem zweitrangig. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es eben einen großen Einfluss auf die Mannschaft haben kann und wird. Und ich aus Fansicht hoffe natürlich einfach, dass es jetzt dann in diesem letzten Heimmatch des Jahres ein anderes Gesicht nochmal gezeigt wird. Und das auch tatsächlich über die 90 Minuten und nicht nur hier da hier ein bisschen oder dort ein bisschen, sondern eben, dass er nochmal voll durchgezogen wird und alles reingehaut wird. Wirklich diese Rapid-Tugenden nochmal voll und ganz auf den Platz bringen, weil in Nicosia war auch nicht alles schlecht. Ich glaube, viele Leute haben jetzt nur gesagt, ja, das war absolute Scheiße, unterirdischen. Also ich fand die erste Halbzeit vielleicht zu sehr mit grün-weißer Brille schwer in Ordnung eigentlich. Jetzt hat man auch da nicht geglänzt, aber hat das Ding komplett im Griff gehabt, hat den Gegner zeitweise hinten reingeschnürt, aber viel zu wenig schon wieder jetzt Effektivität gezeigt, sei es im Chancen herausspielen und vor allem dann natürlich auch wieder im Nutzen der wenigen Chancen. Größte Chance war damit sicher von Schaub, der schön von per Flanke von Auer bedient worden ist. Dann gab es noch ein, zwei Fernschüsse und dann verließen sie ihn schon wieder. Mit Ende der ersten Halbzeit ist Nicosia da besser in die Partie gekommen und hat dann trotz allem vom bisherigen Spielverlauf nach den knapp 50 Minuten, dass sie dann Führung gegangen sind, war einfach kollektiv nicht gut von Rapid, dass die Stürmer nicht gut genug vorne drauf gegangen, Ball auf die Seite verlagern, Boller das Laufduell verloren und ich bis jetzt komplett eine Bank in der Saison gewesen, Royao nehme ich da auch nicht ganz raus. Für meinen Geschmack hätte er früher ein bisschen rausverteidigen müssen. In der Mitte war eh noch ein anderer Verteidiger beim Gegenspieler, um Boller da zu unterstützen. Ja, aber so ist halt eben das Tor passiert, dann eben nach Vorarbeit von Auer Bayerus 1:1 machen können, fand ich zu dem Zeitpunkt auch immer noch voll auf verdient und dann hatte ich wieder so ein bisschen Eindruck, okay, das Spiel könnte Richtung Rapid kippen, aber dann erneut so schläfrig und wenig direkt beim Gegenspieler, beim zweiten Gegentor, zu passiv. Und auch da Royao in erster Instanz nicht nah genug, Krikic dann irgendwie gar nicht mehr in den Zweikampf gekommen und Hedel war zum zweiten Mal eine arme Sau und konnte nur noch den Ball hinten aus dem Netz holen. Ja, und dann, was man halt trotz aller Wechselmöglichkeiten, ja, war es wirklich ideal, Zetkovic zur Halbzeit rauszunehmen, Schöller zu bringen. Also ich kann den Jugend jetzt keinen großen Vorwurf machen, trotzdem war die defensive Stabilität im Nachgang nicht mehr so gegeben. Wobei ich dann jetzt nicht nur das allein auf die Verteidigung abwälzen will, sondern sagen wir, die Instanzen vorher haben auch nicht mehr so hundertprozentig gearbeitet, wie es hätte sein sollen, um die Kollegen hinten dann nicht noch weiter in Bedrängnis zu bringen. Und dann auch da schon Jansson zu bringen und Seidel habe ich jetzt dann im Augenblick nicht gleich verstanden. Später hat man noch Burgstaller mit in die Schlacht geworfen und alles hat doch ziemlich wenig Impact gebracht, ziemlich wenig Chancen gebracht. Man hat ziemlich ideenlos gewirkt, erneut mal wieder gegen einen relativ tiefstehenden Gegner, der jetzt aber nicht nur gemauert hat, sondern eben im Umschaltspiel seine Momente dann voll auf immer hatte. Und also hier geht es komplett und ganz wichtig dran zu arbeiten, im Winter sich hier da Sachen einfallen zu lassen, einen Plan B und Plan C in der Schublade zu haben und zu sagen, okay, jetzt wird halt folgende andere Mechanismen zu Rande gezogen, wenn man mit Plan A nicht mehr durchkommt. Und das hat jetzt wirklich oftmals gefehlt und wieder war es eigentlich auch so für mich jetzt wieder ein Downfall von erster zu zweiter Halbzeit. Auch daran geht mit Sicherheit irgendwo einher, muss stark gearbeitet werden, weil ja, Fußballspiel dauert eben mindestens 90, ja heutzutage eher fast Richtung 100 Minuten und für eine gute halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, vor allem wenn man dann eben so ineffektiv ist, kann man sich nichts kaufen. Und die Krone natürlich dann drauf gesetzt, wo man eh schon die ganze Zeit oder viele Wochen lang über Standardschwäche diskutiert und die kritisch hinterfragt, die ganzen Standards, dass man dann halt auch noch das den letzten Möglichkeit und das Standard so in den Sand setzt, dass man sich das 3-1 auch noch einfängt, weil man auch meint, hier muss man versuchen, das irgendwie spielerisch zu lösen, statt das Ding mal hier vorne reinzuschlagen und dann wirklich mit Hedl auch noch vorne drin auf die Kopfballstärke oder einen zweiten Ball zu hoffen. Ja, erschließt sich mir wirklich nicht, ob das jetzt irgendwie so Vorgabe von außen war, das Spiel allein entschieden haben, das so versuchen zu lösen. Ja, also da ist es schon ordentlich zu hinterfragen und so jetzt durch die letzten zwei Ergebnisse, wo man eigentlich gedacht hat, ja, mit jetzt wahrscheinlich reicht noch ein Sieg aus den letzten drei Spielen, hat man sich halt jetzt stark unter Zugzwang gebracht. Trotzdem ist, unser Sendungstitel sagt es ja, alles offen. Wenn man jetzt das letzte Spiel gewinnen sollte gegen Kopenhagen, dann ist da noch alles möglich, aber es wird auch alles andere als einfach, das zu gewinnen. Die sind gut drauf, die haben eine gute Mannschaft und ja, also alles andere als ein Selbstläufer. Da wird man nochmal ans Limit gehen müssen, kräftetechnisch und auch leistungstechnisch, um da wirklich die drei Punkte in Hütteldorf behalten zu können.
Mhm. Das wird auf jeden Fall noch spannend. Was erwartest du dir jetzt da von der Mannschaft? Erwartest du dir eine Reaktion auf das letzte Spiel? Oder denkst du auch mit den aktuellen Entwicklungen um Guido Burgstaller, dass da vielleicht noch mehr Verunsicherung ist? Weil er war ja nicht nur ein Ex-Kapitän, sondern ja auch noch eine wichtige Figur so in der Mannschaft, charakterlich und auch Führungsspieler, auch wenn er jetzt nicht am Spielfeld war, sondern nur alleine seine Präsenz in der Kabine war ja schon äußerst wichtig.
Ja, er war nicht mehr Spielführer, aber trotzdem Führungsspieler, so wie du gesagt hast, einer, der vorangegangen ist, der ja auch immer seine Meinung vielleicht ein bisschen zu, also nicht den Medien gegenüber, sondern Schiedsrichter gegenüber zu offen an den Tag gelegt hat, da öfters unnötige Karten vielleicht auch kassiert hat, aber gerade im Anlaufverhalten, im Pressingverhalten, denke ich mal, ein wichtiger Impulsgeber war und ist. Ich glaube, so wie ich es vorhin angesprochen habe, glaube ich, und ist nicht nur meine Hoffnung, sondern auch der Glaube dran, dass die Mannschaft jetzt sagt, jetzt erst recht, für den Guido wollen wir hier auf jeden Fall dieses Jahr würdig abschließen und uns die drei Punkte holen und nochmal alles in die Waagschale werfen, um da Vollgas zu geben.
Und wenn du dir jetzt die letzten Spiele anschaust von Rapid, und jetzt auch ein bisschen an den Trainer denkst, der hat ja eigentlich bei euch, jetzt Sportdirektor und Trainer sind ja bei euch hoch angesehen und haben ja noch nach wie vor einen guten Ruf. Aber Wie viel Schuld trägt jetzt der Trainer an der letzten Performance? Ist es einfach eine Überspieltheit der Spieler und die Müdigkeit, die klar ist in der langen Saison? Oder wenn du jetzt zum Beispiel sagst, warum man das jetzt das 3-1 spielerisch lösen hätte müssen, warum man dann den Ball nicht einfach vorne drauf haut, Wie viel Schuld an der aktuellen Situation trägt der Trainer?
Wird mit Sicherheit auch seinen Anteil dran haben. Also die Hauptschuld, beziehungsweise das
siehst du nicht so. Aber kommt für mich jetzt noch so rüber, als wie wenn das noch so ein, wie sagt man, der hat noch Narrenfreiheit quasi, also der wird noch nicht wirklich kritisiert, auch unter den Fans. Oder ich meine, die Fans, die ich kenne jetzt da, sind unsere Stammtischmenschen. Da habe ich jetzt noch keine große Klaus-Kritik gehört.
Na, du, ich mit Sicherheit, ich glaube, wenn solange es gut läuft, ist immer alles eitel wonne und ist der Tollste und der Geilste, egal ob es jetzt Spieler oder um Trainer geht. Er hat jetzt in den letzten Wochen mit Sicherheit auch nicht alles richtig gemacht. Ich denke mal, das weiß er auch. Er ist auch noch ein junger Trainer und jetzt nicht einer, wo man sagt, oh, wie der Peter Parkholz schon mit allen Wassern gewaschen, hat schon alles erlebt. Ich glaube, es haben viele gesagt, ist nach dem positiven Start in die Saison, ist Mannschaft und Trainerteam schon in den Himmel gelobt worden, ja, und Klaus hat es neu erfunden und war mit Sicherheit nicht so, weil ja, jetzt da, dass er gesagt hat, oh, das hat vorher noch nie irgendwo bei einem anderen Verein, war in einem anderen Land irgendwo gesehen, was nicht, aber ich glaube, er hat Rapid jetzt schon wieder so gut aufgestellt, dass man sich das wesentlich besser in der Vergangenheit anschauen kann, dass gewisse Mechanismen und Automatismen generell greifen und ein Plan A da ist. Wenn eben man einen Gegner hat, der irgendwie voll mitspielt, sage ich mal, und jetzt bei uns in der Liga wie Salzburg agiert, wie Sturm agiert, sicher auch irgendwo wie die Austria agiert, wo es ja so ein offenes Kräftemessen ist und es hin und her geht, glaube ich, kommt es uns aber wie in der Vergangenheit auch wesentlich mehr zum Gelten. Ich glaube, wir können aber besser als in der Vergangenheit Sachen draus machen. Und der Kader hat mit Sicherheit eine gewisse Qualität. Aber eben diese Plan B, Plan C sind nicht da, wenn der Gegner während des Spiels oder gerade in der Halbzeit adaptiert, war öfter ein Abfall in der zweiten Hälfte zu erkennen. Und da muss man den Trainer auch definitiv mit in die Pflicht nehmen. Und nicht nur, dass er dann mit der Mannschaft in der Winterpause arbeitet, sondern denke mal auch, sich in gewissen Punkten hinterfragt und mit seinem Trainerteam andere Lösungen finden muss, um dann eben 2025 diesbezüglich besser aufgestellt zu sein. Mhm.
Na, bin ich gespannt, wie sich das weiterentwickelt, beziehungsweise wie sich auch dann die Winterpause entwickelt und was sich da bei Rapid tut. Tut sich da schon was?
Nein.
Oder gibt es schon Gerüchte, so wie bei uns der Meißel?
Ja, ich habe es ja schon mal angesprochen, es gab jetzt zuletzt das Gerücht, dass Lang nochmal verliehen werden könnte, also nichts, dass er komplett abgeben werden soll, sondern Christoph Lang soll eventuell vielleicht nochmal verliehen werden. Kam zuletzt jetzt nicht mehr wirklich zum Zug und wäre von daher vielleicht nicht schlecht, auch vielleicht für seine Entwicklung, wenn er woanders jetzt definitiv dann zu mehr Einsatzzeit kommen könnte oder würde. Jetzt muss man natürlich noch abwarten, was... Es hieß schon von der Vereinsseite, Guido Burgstall wird mit Sicherheit mehrere Monate ausfallen, wie es in diese Richtung weitergeht, ob der Herr Mai endlich da wieder fit ist und tatsächlich dann nochmal irgendwann ein Pflichtspiel für Rapid absolvieren kann oder so fit dann wirklich ist. Momo Oswald hat über seinen Berater gewisse Ansprüche gestellt und gesagt hat, ansonsten muss er sich verändern, wenn er nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Ja, gut, ich meine, war halt in der jüngeren Vergangenheit dann auch zu der Zeit, wo er mehr gespielt hätte, erkrankt oder verletzt und konnte dann dieses nicht machen. Prinzipiell, wenn er jetzt zuletzt gespielt hat, war das sehr ordentlich. Mal gucken, glaub nicht, dass sich in diesem Sektor was tun wird. Und ansonsten ist, glaube ich, stürmertechnisch, glaube ich, ist man ordentlich aufgestellt, sodass jetzt dann hier nichts mehr kommen sollte. Was zuletzt immer gemunkelt war eher im Mittelfeld noch was. Ja.
Und es kommt ja dann von der Verletzung auch noch ein Bernhard Zimmermann wieder zurück. Den darf man auch nicht vergessen.
Und zudem von der Quantität ist es ja so, dass es im Mittelfeld eigentlich auch okay ist. Aber eben, wir haben es ja auch schon thematisiert, nach dem Janssen-Ausfall war es eigentlich wieder so, dass der Louis Schaub und auch jetzt in Nicosia hat er eigentlich wieder eher enttäuscht, diese Lücke füllen konnte. Ein Kagin konnte sie nicht füllen und eben auch ein Lang konnte sie nicht füllen. Und wenn man dann eben sagt, okay, wir haben jetzt jemand an der Angel, wo wir glauben, dass er uns qualitativ weiterhelfen kann, wäre das eventuell ein Versuch wert. Aber nachdem kurzzeitig das mal aufgeflammt war, war es jetzt zuletzt doch wieder eher still. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel da tatsächlich dran sein dürfte. Oder wird. Ja, was ich noch ganz kurz sagen kann zum Match in Nicosia, war eben Rapid mit der Startelf, Alter von 25 Jahren. Der jüngste Wurmbrand mit 18 und jetzt in dieser Aufstellung der erfahrenste war eben Louis Schaub mit 29, der Gegner etwas routiniert oder durchaus durch die Bank fast routinierter mit 26,4 Jahren, eben fast anderthalb Jahre älter. Mhm.
Gut, Markus, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal kurz zum Tippspiel.
Yo!
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Und im Tippspiel, erstens war nur ein Match, zweitens haben die meisten damit gerechnet, dass Rapid doch irgendwie etwas reißt, zumindest ein X holt oder tatsächlich gewinnt. Und deswegen gab es nicht allzu viele Personen, die da gepunktet haben. Und Stefan, du warst einer der wenigen, die zwei Punkte gemacht hat. Einige andere haben es noch ein bisschen besser getan, haben drei Punkte geholt. Zum Beispiel der Orti 85 hat drei Punkte geholt, hat im Moment den virtuellen Spieltagssieg inne, aber wir haben jetzt eben ja noch ein zweites Match, wo jetzt über den Spieltagssieg in dieser Runde entschieden wird. Und das gibt es jetzt eben am nächsten Donnerstag dann. Im Moment deswegen immer noch das gleiche Bild eigentlich auf Rang 1, der David 1911 mit 51 Punkten, Chris 21 mit 48 knapp dahinter. Müsste jetzt aber eigentlich schon gut tippen und richtig tippen möglichst, um da noch den Sieg holen zu können. Dann unser Patrick PS 2011 auf Rang 3 mit 46 und ebenfalls so viele Punkte habe ich auf Rang 4 und der Durstige Wolf. Danach der Schmutten mit 45 und dass du mich uns nicht mehr einholen kannst, haben wir schon das letzte Mal thematisiert und ja.
Genau.
Ja. Genau, deswegen haben wir dann noch dieses eine Match, das es jetzt zu tippen gilt.
Genau, bitte, was ist dein Tipp? Ja, also jetzt Rapid Wien gegen Kopenhagen, Donnerstag, 19.12. um 21 Uhr.
Genau, ich sag, das wird ein 2:1.
2:1, sagt der Markus, und der Stefan sagt 1:1.
Gut, der Stefan sagt 1:1, ja. Dann schauen wir mal, wie es tatsächlich so kommt und dann ausgeht und ja. Wir werden nächste Woche oder ja, sobald wir aufnehmen, das gibt es noch zu diskutieren und uns darüber berichten, wie die ganze Sache gelaufen ist. Wer schon mit dabei ist, super. Wer noch nicht mit dabei ist, kann es jederzeit noch einsteigen, Stefan.
Genau, auf kicktipp.at/nogo. Jetzt kommt die Winterpause, jetzt ist lange Zeit nichts zu tippen, aber ihr könnt euch schon mal registrieren und unser Tippspiel suchen und finden und euch dann darauf vorbereiten auf das kommende Frühjahr.
Der No-Go-Tipp
der Woche.
Genau. Und ich meine, eben aus Rapid-Sicht jetzt keine guten News, die es da eben zu vermelden gab mit Burgstaller, eben schweren Verletzungen gesundheitlich und dann eben auch jetzt mit dem letzten Conference League Match. Aber aus Seiten der Youth League gab es was Positives zu vermelden, beziehungsweise ein positives Ergebnis. Da hat Rapid den Einzug in die nächste Runde geschafft. Nach einem 2:1 Hinspielerfolg in Basel gab es zu Hause ein 3:0, wobei das Ergebnis etwas klarer klingt, als es tatsächlich war. Ich war live mit dem Stadion mit dabei. Rapid hat es eigentlich da so angelegt. Finde ich relativ gut clever gesagt, okay, Basel muss eigentlich das Spiel machen, das Spiel gewinnen und dann eher auf Umschaltmomente gesetzt. Konnte dann eigentlich durch Mankan in der 18. Minute in Führung gehen. Dann war es hin und her gewogen, wobei eigentlich Basel, würde ich sagen, mehr vom Spiel, mehr Spielanteile hatte, Rapid aber die wesentlich besseren Möglichkeiten. War erst in dem zweiten Durchgang, dass Basel halbwegs zwingender geworden ist und Göschel dann etwas hier und da eingreifen musste im Rapid-Tor und in absoluten Schlussphase war es dann eben durch ein Eigentor, Rückpass eigentlich zum Goalie, der dann versprungen ist über seinen Fuß drüber, das 2:0 gefallen und in der Nachspielzeit war es dann noch Silber, der den 3:0 Endstand hergestellt hat, damit auf jeden Fall ein weiterer großer Erfolg für die Rapid Youngster und jetzt wird demnächst noch die Auslosung stattfinden und im Februar wird es dann die nächsten Matches diesbezüglich geben. Zuschauertechnisch waren es immerhin über 1000 Zuschauer bei diesem Match mit dabei, wobei, also genau 1250 und aber bestimmt 250 bis 300 aus Basel mit am Start, die da ja durchgehend für gute Stimmung gesorgt haben, also Chapeau in diese Richtung auch. Rapid leider nur phasenweise wirklich organisierter Support da und das auch noch ohne Trommeln, was das Ganze, kennst glaube ich fast alle, nicht so einfach gemacht hat. Aber Basel ja ist diese Saison jetzt mit der Kampfmannschaft auch hier nicht international auf Reisen. Deswegen denke ich mal, haben die hier so eine große Unterstützung jetzt mit dabei gehabt. Aber soll das Ganze nicht schmälern, war wirklich dann insgesamt eine coole Stimmung von denen aus und dann auch, was dann hier und da versucht worden ist, von grün-weißer Seite dagegen zu halten.
Genau, neben Rapid sind auch Sturm und Salzburg in der Youth League weiter. Was für den österreichischen Nachwuchsfußball schon spricht.
Ja, mehr als für die ganzen Kampfmannschaften, die international da sehr wenig gepunktet haben bisher.
Genau. Und jetzt warten ja auch wieder die großen Hallenturniere in Sindelfingen für Rapid wahrscheinlich, oder? Und auch in Göttingen für die Austria. Also da warten wir ja auch nur auf die Turniersiege.
Genau, da wird es dann wieder Mitte, Ende Jänner soweit sein und davon werden wir dann auch wieder berichten.
Genau. Gut, Markus, es war heute eine ziemlich kurze Sendung. Auch mal angenehm.
Ja, hoffentlich auch für euch da draußen angenehm. Dafür haben wir heute schon auch wieder noch wesentlich mehr gesprochen, unser weiteres Special aufgenommen. Und schauen wir mal, wann wir euch das servieren können und dürfen.
Genau. Seid gespannt, bleibt uns treu, habt eine schöne Woche, bleibt gesund und wir hören uns dann am 24.12. wieder.
Schauen wir mal, vielleicht kommen wir jetzt sogar ein bisschen früher raus, je nachdem, wann wir dazukommen, Stefan aufzunehmen.
Ah, da macht er schon wieder einen Rückzieher.
Okay, wir wollen ja keine allzu schlechten Klickzahlen haben. Vielleicht kommen wir schon am Wochenende vorher damit raus, wenn es sich ausgeht.
Okay, na, mal schauen. Okay,
alright, Markus. Bis dann, alles Liebe, alles Gute, macht's gut.
Ciao, ciao. Ciao, baba.
Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.